Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Heike Ehrhardt.
Miriam, 7 Stellen gibt es über Sie in der Bibel ungefähr. Und wir haben eben gerade schon gehört, ich fand ja den Einstieg toll, ne? Let my people go. Das sollte Mose sagen, als er vor dem Pharao stand. Ja, wir haben schon gehört, so ein ganz klein bisschen über Miriam. Ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. 400 Jahre waren die Israeliten in Ägypten. 400 Jahre, seitdem Josef alles vorbereitet hatte, um das Volk Israel nach Ägypten zu bringen. Mit der Rettung, mit dem Essen, mit der Versorgung und allem. Und in diesen 400 Jahren, als dann der König, der Pharao, der zuerst noch mit Josef zusammengearbeitet hatte, als der gestorben war und wahrscheinlich eine neue Dynastie gekommen war, dann hieß es, und der Pharao wusste nichts mehr über die Israeliten und dann gab es Unterdrückung. Und etliche von uns, die aus solchen Ländern kommen, wo ganze Volksgruppen unterdrückt werden, die wissen, wie das geht. Wir haben hier in Deutschland ein bisschen über die Rohingyas gehört in Myanmar, die von der Armee, vom Militär in Myanmar unterdrückt werden. Und in vielen Ländern gibt es Volksgruppen, die unterdrückt werden. Auch in Myanmar die Karen, aber auch in Afghanistan, im Iran, in Irak, in vielen, vielen, vielen Ländern. Wie war das bei den Israeliten damals? Die Unterdrückung? Die wirkte sich so aus, dass die Israeliten alle Sklavendienst leisten mussten. Sie mussten die Vorratsstädte Ramses und noch eine, habe ich jetzt den Namen vergessen, bauen. Das heißt, sie waren dafür zuständig, Ziegel zu brennen, Ziegel herzustellen und zu machen. Und der Pharao hat gesehen, je mehr er den Daumen auf das Volk hielt, desto mehr explodierten die Zahlen des Volkes, desto mehr Nachwuchs hatten die. Und er kriegte Angst. Er hat gesagt, Mensch, bald wird dieses israelitische Volk bei uns in Ägypten stärker als die Ägypter. Das kann nicht sein. Wir sind das Volk. Und dann hat er einen Daumen drauf gehalten, noch mehr. Und dann kam es eben dazu, zu dem Erlass vom Pharao, die israelitischen Jungen, die hebräischen Jungs, wenn sie geboren wurden, umzubringen und nur noch die Mädchen am Leben zu lassen, weil er dieses Volk eindämmen wollte. Er wollte nicht, dass es Überhand gewinnt. Und da sind wir genau in der Geschichte. Und hier haben wir den 2. Mose 2. Das ist die ganze Geschichte hier, wie Amram, der Vater von Miriam und Mose und Aaron, das brauchen wir jetzt nicht lesen, das dauert zu lange, wie sie ein Kind bekommen, die Frau wurde schwanger und dieses Kind war der Moses. Und in dieser Unterdrückungszeit, wo sie wusste, alle Jungs werden jetzt umgebracht, hatte sie eine glorreiche Idee. Zuerst wollte natürlich die Mutter von Mose, wollte natürlich ihr Kind behalten. 3 Monate lang hat sie es geschafft. Und dann tut sie es eben ins Körbchen, das haben wir vorhin schon gehört, und legt es ins Schilf am Nil, da wo die Pharaonentochter vorbeikommt. Und wir haben auch schon gehört, wie die Miriam diejenige dann ist, die hingeht zur Pharaonentochter und sagt, also die Pharaonentochter sieht diesen Jungen, das sehen wir hier, sie sieht den Jungen, sie hört ihn, sieht ihn, denkt, ach, was ein süßes Kind, das ist bestimmt eins von den Hebräerjungen. Und da kommt Miriam rein. Und was sagt sie? Hier unten in Vers 7, da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Dann nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm, Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, sagte sie. Und darum nannte sie ihn Mose. Herausgezogen. Die Kultur von der Miriam, ich habe so ein bisschen schon angefangen. Das Volk ist eine Minderheit in Ägypten 400 Jahre lang. Was gibt's da so täglich auf dem Tisch? Es gibt Fisch und Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, all diese leckeren Sachen. Ich riech das schon so. Und sie lebte dort, die Miriam. Vielleicht war sie so 10 oder 12, als das mit dem Mose geschieht. Nehmen wir einfach nur an, von der Art, wie sie mit der Pharaontochter redet. Aber insgesamt lebt die Miriam 80 Jahre in Ägypten und war natürlich eine Sklavin, wie alle Hebräer, Israeliten in Ägypten. Sie arbeitete für die Ägypter, hielt aber ihre Identität als Hebräerin hoch. Sie hatte ihre Sprache, sie hatte ihre Erziehung, sie hatte die Geschichten von Gott, von Abraham und Isaak und Jakob und Josef und allen. Sie liebte Musik. Das merken wir später, wo sie ihren Tamburin rausholt. Wir merken hier, schon als Kind ist sie so richtig clever, sie ist forsch, sie ist vorausschauend und sie packt an. Sie sieht, was zu tun ist und sie tut's. Mose, dem wir hier, über den es hier geschrieben steht, ist natürlich auch von derselben Mutter, selber Vater. Miriam ist die ältere Schwester, ganz offensichtlich. Mose hat die hebräischen Wurzeln, weil er ja bei seiner Mutter groß wird in seinem eigenen Haus. Er kriegt aber auch die ägyptische Ausbildung. Und stellt euch mal vor, diese Ausbildung am Königshof, die höchste von der Weltmacht, die Ausbildung. Also das ist viel Wissen, viel Politik, Militär und was er alles weiß und kann. Und jetzt fange ich mal so ein bisschen an zu, ja, kulturell zu gucken. Ich denke auch, dass diese Familie von Mose einfach auch ein hohes Ansehen hatte. Amram und Jochebed, die Eltern, dann gab's da den Aaron, den Mose, die Miriam. Und weil der Mose ja am Königshof groß geworden ist, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Sklaven und neben euch wohnt eine Familie, die Beziehungen da am Königshof hat. Ey, wenn wir in Probleme geraten, dann gehen wir doch dahin. Ey, Amram, Jochebed, hier, ich habe das und das Problem mit diesem Ägypter, was soll ich denn machen? Fragt doch mal euren Sohn. Kommt euch das bekannt vor? Natürlich. Und dadurch, dass Mose da am Königshof ist, nehme ich an, das steht nicht so in der Bibel, aber man sieht, wie einflussreich die Familie ist, dadurch wird die Familie vom Amram, der Jochebed, eben einfach einflussreich in Israel, unter den Hebräern. In Myanmar geht es eben auch so, wenn jemand Einfluss hat und ich kenne diese Person und ich gehe zu der hin, dann hilft er mir mit seinem Einfluss und ich bin ihm was schuldig. Dementsprechend hat er was zu sagen in meinem Leben. Und ich denke, etliche von euch kennen das auch. Wenn jemand helfen soll, mir hilft, dann darf der in mein Leben reinsprechen. Vielleicht könnte es auch so rum gewesen sein, wenn ein Hebräer ein Problem mit einem Ägypter hatte und der Ägypter stand nicht furchtbar hoch über ihm, dann könnte der Hebräer mal gesagt haben, pass nur auf, wir sagen das dem Prinz Mose und dann kriegst du Ärger. Hierarchische Gesellschaften, da ist das einfach mal zu sagen, hier, kannst du mal da ein bisschen Druck ausüben auf diese Person oder auf diese Familie und so, die machen uns das Leben schwer. Es gibt dieses Patron-Klienten-Verhältnis, von dem ich letztes Mal schon geredet habe. Also hier sieht es schon so aus, ich kann mir das vorstellen zumindest, die Familie wird zum Fürsprecher der Hebräer. Vielleicht zu Richtern in Zwistigkeiten, kleine Richter, nicht große Landesrichter, in Zwistigkeiten. Sie werden zu Vertrauenspersonen aufgrund ihres Einflusses. Ich gehe nochmal zurück nach Myanmar. Und denke einfach da an die Minderheiten. Ich habe euch erzählt, es gibt 135 verschiedene Sprachen im Land. Es gibt also ganz viele verschiedene Volksgruppen dort. Und manche Menschen aus diesen Volksgruppen wurden auch einfach groß. Es gibt zum Beispiel auf der linken Seite, das ist der Reverend Samson Kalam, der ist Kachin. Und der lebt in einer Gegend, wo viel Kämpfe sind zwischen den Kachin und dem burmesischen, myanmarischen Militär. Und es kam einfach auch dazu, dass ein christliches Dorf vom Militär angegriffen worden ist, überrannt worden ist und einfach die Leute in der Kirche angezündet wurden. Es kam auch dazu, dass christliche Kinderstundenmitarbeiterinnen, die eben missionarische Kinderstunden gehalten haben, die sind von Soldaten, ich will nicht sagen von dem Militär, sondern von Soldaten aufgegriffen worden, vergewaltigt und umgebracht worden. Zuerst sollte das schön verdeckt werden, aber dieser Referent, Samson Kalam, der hat das an die große Glocke gehängt. Sehr beschämend fürs Militär, aber es hat Hoffnung gegeben für die ganzen kleinen Völker und für die ganzen Leute, die unter diesem Druck zu leiden hatten, dem Druck des Militärs. Und er ist bis zur UN hochgegangen mit dieser Geschichte. Das heißt, selbst die UN kennt diese Geschichte von diesen zwei Mädchen, von diesen zwei Frauen. Auch als jetzt letztes Jahr der chinesische Botschafter kam und wollte dem Volk Druck machen, also den Kachin dort Druck machen, weil er ja diese chinesische neue Seidenstraße und so, also One Road, One Belt heißt es dort, weil das durch das Land gehen sollte und die das nicht wollten, da hat er sich auch hingestellt und hat gesagt, entschuldige mal, das ist unser Land, nicht chinesisches Land. Also er setzt sich wirklich ein für sein Volk. Rechts seht ihr den zweiten Vizepräsident Henry Fantillo, der als gläubiger Christ unter anderem auch die ethnischen Minderheiten in der Regierung vertritt und eben auch den Glauben an Gott hochhält. Der ist ein wirklich gläubiger Christ und seine Gemeinde ist sehr lebendig. Da sind wir sehr dankbar, auch für Gebet für ihn. Gehen wir zurück nach Ägypten. Mose hat diese Stellung, tritt wahrscheinlich auch für sein Volk irgendwie ein und ihr merkt es ja, er wird richtig sauer, wenn die Ägypter da was gegen die Hebräer tun und sie unterjochen wollen. Und da kommt es dazu, dass er diesen Aufseher über die Hebräer umbringt. Und am nächsten Tag kriegt er das Ganze aufs Butterbrot geschmiert. Sie haben es gemerkt und er muss fliehen. Jetzt ist er ein Mörder. Er ist 40 Jahre weg aus Ägypten. Er ist nicht mehr da. Ich kann mir vorstellen, dass Miriam und ihre Familie, Aaron, das Misstrauen gegen die Familie, dass sie die Unterdrückung spüren, dass sie das Misstrauen spüren von den Ägyptern. Also die hatten keinen schönen Stand, als der Mose, der ja zu ihnen gehörte, ins Ausland geflohen ist. Ihr müsst dran denken, kollektives Denken. Der Einzelne steht immer für seine Gruppe, für seine Familie. Und wenn der eine aus der Familie was Schlechtes macht, dann muss die ganze Familie drunter leiden. Dann natürlich wissen wir, nach 40 Jahren, Gott greift ein. Gott will jetzt endlich das unterdrückte Volk aus dem Land befreien. Er will, dass sie in Freiheit kommen, dass sie ihm dienen, dass sie sein Volk werden. Und was macht Gott? Er ruft den Mose, der 40 Jahre lang Schafe gehütet hat und eine Frau hat, eine midianitische Frau hat und gut mit denen auskommt. Und Mose will eigentlich gar nicht. Er sagt, ich kann nicht gut reden. Und da sagt Gott zu ihm, ich habe dir gesagt, das ist dein Auftrag und da gehst du jetzt. Ich schicke aber den Aaron mit dir, der redet für dich. Und dann wisst ihr natürlich die ganze Geschichte, die 10 Plagen, der Druck durch den Pharao, wow. Also Mose geht vor den Pharao, sagt es, Gott will, dass wir rausziehen. Der Pharao sagt nein und es passiert eine Plage, weil Gott sagt, wenn du nicht willst, kriegst du Ärger zum Pharao. Eine Plage, Pharao sagt nein, nächste Plage. Nein. Und so weiter. Fast sagt er ja. Und ganz zum Schluss müssen sogar die Erstgeborenen sterben. Nicht die Erstgeborenen der Hebräer, sondern der Ägypter, bis hin zum Tieren. Und dann, in dieser Zeit der Plagen, wird den Israeliten, den Hebräern, nochmal so richtig Druck gemacht. So, sagen die Ägypter. Wenn ihr glaubt, ihr könnt hier einfach ein Festchen feiern für euren Gott da draußen und einfach hier so gehen oder so, zählt mal zu. Ihr müsst jetzt weiter dieselbe Menge an Ziegeln machen, aber müsst euch das Stroh selber suchen. Und das ist mehr als die doppelte Arbeit, als nur die Ziegeln zu brennen. Und dann kommt es zu diesem Auszug. Sie gehen raus und freuen sich. Endlich sind sie draußen. Die ägyptischen Nachbarn, die geben ihnen sogar noch Gold und Silber und Edelsteine und alles mit. Macht nur schnell, dass ihr rauskommt. Wir wollen euch nicht mehr in Ägypten. Und sie sind draußen aus Ägypten, sind auf dem Weg. Und der Pharao dreht wieder um und sagt, nein, die holen wir uns zurück. Und mit seinem ganzen Militär hinterher. Und ihr wisst, die Leute sind stecken. Vor ihnen ist das Schilfmeer. Hinter ihnen ist das Militär. Was macht Gott? Ich will euch die ganze Geschichte nur ganz kurz erzählen, natürlich. Mose sagt, Moment, wartet, Gott wird handeln. Aber ganz still und heimlich schreit er, oh Gott, was sollen wir jetzt machen? Jetzt bringen sie uns alle um. Und Gott sagt, was schreist du denn so zu mir? Ne, ich mach schon was, streck deinen Stab aus. Da kommt der Wind und sie können trockenen Fußes durchs Schilfmeer gehen. Sie sind auf der anderen Seite und das Militär mit dem Pharao, die ganzen tollen, super modernen Militärausrüstung, die Wagen, die Pferde und alles hinterher, kann man sich richtig vorstellen. Und auf einmal, Gott lässt die Wasser über ihren Köpfen zusammenschlagen und sie sind ausgerottet, sie sind tot. Diese ganze Verfolgung, dieser beinahe Untergang der Hebräer durch den Pharao, alles umgedreht und Gott ist der Sieger und sie haben gewonnen. Und da sind wir wieder und wir sehen die Miriam wieder. Aber zuerst müssen wir mal ein Lied hören.
2. Mose 15, der Lobgesang Moses und Israel. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach, ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervoll bringend? Du strecktest deine Rechte aus. Da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms, zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine. Bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig, denn die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen. Und Mirjam antwortete ihnen im Wechselgesang: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
Warum lesen wir hier so ein langes Gedicht mitten in der Predigt? Es ist das erste lange, richtig schöne Lehrgedicht über Gott. Der Mose, wahrscheinlich zusammen mit Miriam und Aaron, haben dieses Gedicht geschrieben. Ich weiß nicht genau, wer von ihnen. Es heißt hier, Moses sang es und die Miriam leitete die Frauen an für den Reigen. Sie schreiben hier Geschichte auf und interpretieren sie. Wer ist dieser Gott? Dieser wunderbare, große Gott, der Gottes Wesen wird erklärt. Er ist machtvoll und so weiter. Er steht auf, sein Handeln in der Geschichte. Gerade eben haben Sie es gemerkt, mit den Israeliten, mit den Ägyptern. 10 Plagen und diese ganzen Geschichten. Bis heute kennt jeder eigentlich diese Geschichten. Und wisst ihr, dieses Gedicht wird heute noch jeden Morgen von Juden aufgesagt, wenn sie ihr Morgengebet sprechen. Das gehört dazu. Sie sollen sich dran erinnern. Gottes Wesen, sein Handeln, seine Macht, seine Einzigartigkeit und seine Liebe zu Israel kommen alle in diesem Gedicht vor. Und die Zukunftspläne. Herr, du hast so toll gehandelt mit den Ägyptern. Egal, was uns jetzt auf dem nächsten Weg passiert, ob das die Moabiter, die Edomiter sind oder wer, sie werden zittern vor dir, weil du dich so mächtig erwiesen hast. Und stimmt, die meisten von denen haben tatsächlich selbst 40 Jahre später gezittert, als sie nur hörten, dass die Israeliten ankamen. Warum Lieder? Warum Gedichte in der Gemeinde? Um Gott, um zu sagen, wer ist Gott? Um zu sagen, das hat Gott gemacht. So handelt er an mir. Das habe ich erlebt. Ein Zeugnis eigentlich. Und das ist das erste Mal, dass das hier auftaucht. Und ich weiß nicht, wie die Familie, wie Mose und Miriam und Aaron, wie die zusammen gelebt haben. Auf jeden Fall haben die diese Dinge ausgegriffen. Vielleicht hatte das ägyptische Kultur kam da vielleicht mit rein oder die Hebräer hatten ihre eigenes, eigentlich egal. Sie singen diese wunderschönen Lieder, sie drücken sie aus zu Gottes Lob und dann steht Miriam auf, das haben wir gerade gehört, und sie leitet die Frauen an in einem Reigen zum Singen. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr einfach schon mal das, was ihr erlebt habt mit Gott, so toll gefunden und umgesetzt, dass ihr aufgestanden seid und getanzt habt? Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal so ein ganz kleines bisschen kommt das bei mir hoch. So, wenn wir Lobpreislieder singen oder so. Und bei uns in Myanmar war es auch so, besonders als die Militärherrschaft noch so heftig war, da gab es 2-3 Mal so richtig große, so von allen den Nominationen zusammen, durchgeführte Lobpreisveranstaltungen mit ganz viel Singen, mit ganz viel Zeugnissen und Predigten, einfach zum Lob Gottes mit viel Tanz auch und zum Lob Gottes in diesem Land, das so vom Buddhismus geprägt ist und auch so, wo die Decke so drauf ist. Und bis heute sehen wir das in den Gemeinden noch, dass einfach Leute sehr gerne Zeugnis geben, sagen, was Gott getan hat, wer Gott für sie ist und dass auch einfach sie aufstehen und ihre Lieder ausdrücken mit Gesang. Das machen die Buddhisten nicht so. Sie haben auch Lieder und auch Tänze. Aber diese Tänze, die dort aufgeführt werden zur Ehre Gottes, da merke ich in meinem Herzen, wie mir da die Freude hochkommt und ich Gott einfach noch viel mehr loben und preisen kann. Und wenn ich zurückdenke an das Lied, dann denke ich immer sofort, und an diesen Tanz, dann denke ich immer sofort, ja, so groß ist Gott. Und es hilft mir zur Freude. Es gibt natürlich auch Tänze und Lieder, die nicht gut sind und die nicht zur Ehre Gottes sind. Das will ich überhaupt nicht hier behaupten, dass also man jetzt hier überall und immer Lieder, nicht Lieder, sondern Tänze im Gottesdienst haben muss. Aber man kann es ja mal probieren, oder? Wie geht's euch persönlich als Frauen zum Beispiel? Schnappt euch mal euren Mann und tanzt mal zusammen zum Lob Gottes, weil ihr findet, Gott ist gut. Ich komme schon zur nächsten Geschichte und da haben wir plötzlich, das Volk Israel geht vor Gott. Sie beten Gott an am Horeb, sie bekommen die ganzen Gebote und dann geht's weiter und immer wieder kommt's zu Schwierigkeiten in diesem Volk. Das Volk lähmt sich immer wieder, haben sie ein Problem?
Da redeten Mirjam und Aaron gegen Mose um seine Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen und sie sprachen: Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Und sogleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam: Geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in den Eingang der Stiftshütte und rief Aaron und Mirjam, und die gingen beide hin. Und er sprach: Hört meine Worte, wenn unter euch ein Prophet ist, dann will ich, der Herr, mich ihm kundmachen, in Gesichten oder mit ihm reden, in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose, ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er wandte sich weg.
Gerade eben sehen wir noch, wie Mose zusammen mit dem Volk dieses Gedicht singt und Miriam die ganze Schar mobilisiert zum Tanz, zum Lob Gottes. Sie stehen vor Gott, sie preisen ihn, sie sehen, wie er handelt, was er tut. Sie verstehen, was Gott in der Geschichte da tut. Und sie drückt es aus durch ihren Tanz, durch das Singen. Sie leitet die Frauen an. Die Miriam wird in der Bibel genannt als Führerin und als Prophetin. An anderen Stellen, als wir sie hier haben. Und man schaut immer positiv auf sie zurück. Und an dieser Stelle geht irgendwas schief. Was ist da los? Und vielleicht muss ich kurz sagen, sie kommen hier, die Äthiopierin, also sie machen da sie machen dem Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hat. Also von Äthiopierin steht sonst nirgends was in der Bibel. Wir kennen die Zipporah, die Tochter des Priesters von Midian. Ob sie das sein soll, keine Ahnung. Und wir haben ja mal irgendwie im Hinterkopf, ja, die Israeliten sollen nicht in die zu vertreibenden Völker einheiraten, damit sie sich nicht von Gott abwenden. Auf diesen Vorwurf geht Gott überhaupt nicht ein, wenn wir uns den Text ansehen. Da sagt er gar nichts dazu. Und ich habe den Text gelesen und habe ehrlich gesagt: Was passiert denn da? Warum wird Gott so furchtbar zornig? Wenn wir dann nochmal die Geschichte angucken, was ist kurz vorher gelaufen? Israeliten haben gemurrt, das haben wir öfter gehört, sie haben dies und jenes, hat ihnen alles nicht gepasst. Und dann irgendwann ist Mose so am Ende, dass er zu Gott geht und sagt: Herr, ich kann dieses ganze Volk, Millionen Leute, nicht wie ein Kind auf meinen Händen tragen. Ich kann die nicht zeugen und ihnen alles geben, was sie brauchen. Ich schaff das nicht. Herr, wenn du mir gnädig bist, dann lass mich jetzt sterben. Und da sagt Gott zu ihm: Nö. Sondern, und der Schwiegervater von Mose hat ihm gesagt: Such dir doch mal 70 Leute hier aus dem Land, also 70 Älteste von den Hebräern, und setz die ein. Und Gott sagt: Hol diese 70 Leute her, und ich werde von dem Geist, den ich dir gegeben habe, werde ich auf sie legen, damit sie mitherrschen können und mitrichten können. Denn du bist die ganze Zeit, das hatte der Schwiegervater gesagt, du sitzt von morgens bis abends und richtest das Volk und es geht nicht vorwärts und alle sind so am Jammern und also finden das nicht gut, das geht so nicht weiter. Und Gott sagt: Ja, lass diese 70 Ältesten für dich richten, mit dir richten, und du bist der Oberste über die. Dann die nächste Geschichte. Schon wieder jammert das Volk. Jetzt haben sie ihre 70 Ältesten zusammen mit Mose Wo sind da eigentlich Aaron und Miriam, die da Mitführer sind? Die werden überhaupt nicht erwähnt unter diesen 70. Vielleicht war das so eine Geschichte, die so ein bisschen, wo sie dachten, hier geht irgendwas verkehrt. Und dann kommt die ganze Geschichte mit den Wachteln. Die Israeliten schreien, oh, das war alles viel besser und so. Und in Ägypten, da haben wir, ich habe es euch ja erzählt, Fisch und Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch gehabt. Und die Ägypter, die mitgekommen sind, die waren die Ersten, die da angefeuert haben und die ganze Geschichte da nicht mehr wollten. Und dann wird Gott wieder sauer und sagt, ich gebe euch Fleisch, passt nur auf. Und dann gibt ihr ihnen so viel Fleisch, dass sie da bis zum Knien drin warten müssen. Und danach, als sie das gegessen haben, getrocknet und dann gegessen haben, dann sterben etliche an Durchfall oder was auch immer es war. Und in dem Moment sagen sich Miriam und Aaron, hier geht doch was furchtbar verkehrt. Hier stimmt was nicht. Was macht denn unser kleiner Bruder da? Erst setzt er die 70 Leute da ein und dann ständig haben wir hier das Gejammer vom Volk. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe wegen der Äthiopierin und auch, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Was passiert da? Sie machen dem Mose, der sowieso schon am Boden ist, wahrscheinlich depressiv ist oder so, Vorwürfe. Nicht Ermahnung, nicht Hilfe, sie kommen nicht ihm bei und so, sondern sie machen ihm Vorwürfe. Und ich habe jetzt von Gottes Reaktion abgeleitet in den Versen 4 bis 10. Gott zeigt sich nicht jedem gleich, sagt er. Mit Mose redet er Klartext und deutlich von Angesicht zu Angesicht, direkt. Mit den Propheten wie Miriam und Aaron nur in Visionen, in Träumen, in geheimnisvollen Bildern. Gott hatte Mose ausgewählt, wegen dessen Treue und Demut. Und was sehen wir hier? Miriam hat Mose angegriffen durch ihr Verhalten. Sie war untreu Gottes Auftrag gegenüber und überheblich geworden. Miriam war die, die mit Aaron zusammen am nächsten an Mose dran waren und haben Gottes Wirken und Gottes Wesen am ehesten gesehen. Aaron war Hohepriester, Miriam Prophetin, Mose der Führer des Volkes. Und die es am besten wissen müssten, wo wir gerade das tolle Lied gehört haben, die fangen jetzt an. Hat Gott nicht durch uns geredet, jetzt müssen alle mal auf uns hören. Nicht auf dich, du bist sowieso fertig, du kannst sowieso gerade nicht mehr. Ich glaube, Gott ist hier so sauer mit ihr, so böse auf sie, so zornig heißt es hier, weil sie Gottes Handeln nicht bedacht hat und dann noch behauptete, dass Gott auch durch sie redete, wobei sie gar nicht mehr auf Gottes Wirken gehört hat. Hat Gott nicht durch mich geredet? Ich weiß es besser als du, Mose. Wie ist es bei uns? Gott hatte Mose die Leitung des Volkes anvertraut. Miriams Platz war unter Mose. Und Aaron hatte die Leviten unter sich. Miriams Schuld? Ich weiß es besser. Gott spricht ja zu mir auch. Aber hat nicht auf Gott gehört. Der Angriff gegen Gottes auserwählten Diener ist gleichzeitig ein Angriff gegen Gott. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen, glaube ich, auch vorsichtig sein. Ich muss mich fragen, wo mache ich denn anderen Vorwürfe? Auch meinen Geschwistern, die genauso von Gott auserwählt worden sind. Wo kritisiere ich meine Geschwister? Vielleicht meine Gemeindeleitung? Mitarbeiter in der Gemeinde über ihren Stil oder Geschwister, die anders handeln, als ich das gerne hätte, die ruppiger sind oder müder sind oder unpraktischer sind oder unaufmerksamer sind als ich? Und warum tue ich das? Warum kommt uns Deutschen die Kritik so leicht hoch? Wir sind da wirklich gut drin. Was verleitet uns denn zum Kritisieren? Vielleicht, weil ich eine andere Idee von Leitung habe als die andere Person oder eine andere Idee von meiner Gemeinderichtung. Vielleicht aber auch, weil ich mich durch ein bestimmtes Verhalten von jemandem verletzt gefühlt habe, weil die andere Person nicht so auf mich eingeht, wie ich das eigentlich bräuchte. Und ich lese meine Bibel und verstehe da irgendwas und sage, hat Gott nicht auch zu mir geredet? Darf ich das? Wie denn? Was denn? Was passiert hier als nächstes?
Wow,
heftig. Als Aaron sich zu Mirjam umdreht, war ihre Haut weiß wie Schnee, denn sie war aussätzig geworden. Aaron flehte Mose an, bitte, vergib uns. Und das finde ich so klasse. Aaron steht da zusammen mit Mirjam, Gott war vor ihm und Gott ist so zornig, dass er weggeht. Und Aaron dreht sich rum zu Mirjam und will wissen, was sie sagt. Es scheint mir so, als hätte sie eher noch das Sagen als er. Ich weiß es nicht so genau. Er dreht sich zu ihr um und sie ist ganz weiß, völlig aussätzig. Und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er dreht sich um zu Mose und fleht ihn an, vergib uns. Er und Mirjam waren zusammen und haben kritisiert den Mose, den Diener Gottes, den Gott selber ausgesucht hat für diese schwierige Aufgabe. Er hatte nicht Aaron ausgesucht. Er hatte nicht Mirjam ausgesucht. Diese schwierige Aufgabe musste er tragen. Und dann sagt Aaron noch zu Mose, aber lass Mirjam nicht wie eine Totgeburt aussehen, die halb verwest aus dem Mutterleib kommt. Wow, ich weiß nicht, wie Mirjam ausgesehen hat, aber also Gott hat ganz, ganz deutlich seinen Zorn gezeigt. Und dann Mose in seiner Demut, da rief Mose zum Herrn, oh Gott, mach sie bitte wieder gesund. Was ist die Reaktion? Der Herr antwortete ihm, wenn ihr Vater, Mirjams Vater, ihr verächtlich ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich da nicht eine Woche lang schämen? Deshalb soll sie 7 Tage außerhalb des Lagers festgehalten werden. Danach könnt ihr sie wieder bei euch aufnehmen. So musste Mirjam 1 Woche außerhalb des Lagers bleiben. In dieser Zeit zog das Volk nicht weiter. Erst als sie wieder zurückgekehrt war, brachen die Israeliten vom Hazeroth auf und lagerten dann in der Wüste Paran. Wenn ihr Vater sie angespuckt hätte. Hier geht's nicht um Schuld. Schuld haben wir hier oben. Bitte vergib uns unsere Schuld. Und Gott sagt hier, das ist schändlich, was sie getan hat. Sie hat den Höchsten, den Allmächtigen, vor dem Volk ganz öffentlich beschämt und niedergemacht. Den allwissenden Gott vor dem ganzen Volk verunehrt. Hat Zwietracht gesät zwischen Mose und dem Volk dadurch. Mir ist das am Anfang gar nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich hat sie das auch nicht unbedingt gewollt. Aber dadurch, dass sie so aufgestanden ist, wissen wir nicht auch, hat Gott nicht auch zu uns gesprochen, Mose, du bist falsch. Hat sie Leute auf ihre Seite gezogen und manche Leute waren auf Moses Seite. Ihr wisst, wie das kommt, wenn Leute so oft zu verschiedenen Parteien gehören. Hier geht's um Ehre. Und Gott stellt seine eigene Ehre wieder her und macht ganz deutlich klar, das war deine Grenze, Mirjam, das geht nicht so. Und das ganze Volk muss drunter leiden, sie müssen 1 Woche lang warten. Aber ich glaube, diese Leidenszeit, und da hat mich meine Freundin gestern drauf hingewiesen, diese Leidenszeit, diese Woche, was macht Gott da mit Mirjam? Er gibt dir 1 ganze Woche Stille. Stille Woche? Die tut uns gut, ne? Zum Überlegen, was passiert. Und dann ist gut. Und nie wieder wird erwähnt, dass sie so einen Aufstand gemacht hat. Das einzige Mal später, im 5. Mose, heißt es dann nochmal, und erinnert euch, ihr lieben Israeliten, wenn jemand an Aussatz erkrankt, haltet euch an das, was der Herr ihnen, den Priestern, befohlen hat. Denkt daran, wie der Herr, euer Gott, Mirjam aussätzig machte und wieder geheilt hat, als ihr aus Ägypten kamt. Also gehorcht den Priestern, stellt euch unter sie, denkt an Mirjam, sagt er da. Mirjam kam zurück. Und insgesamt, wenn wir von ihr lesen, die Lieder, die Maria gesungen hat wegen Jesus, das ist so ähnlich, wie Mirjam das gemacht hat. Sie ist ein ganz tolles Vorbild geworden für die Frauen, für unsere Frauen. Eine Führerin, eine Leiterin. Aber auch als Führerin und Leiterin müssen wir als Frauen auch oft gut aufpassen, wer steht eigentlich wirklich in der Leitung. Vielleicht nicht nur als Frauen, auch als Männer. Wer ist eigentlich derjenige, den Gott ausgewählt hat? Und ich glaube, am besten funktioniert das Ganze, wenn wir, jeder von uns, immer zuallererst gucken, wo ist Gott in dieser Situation? Und da nicht mit unserer leichten Kritik, die wir mal schnell haben kommen, sondern erst mal sehen, wo ist Gott in der Situation, was will Gott und wie kann ich helfen und unterstützen. Ich glaube, das ist die Aufgabe von uns Geschwistern untereinander. Und wenn dann jemand ein Mose ist, der echt fertig ist und der viel zu tragen hat, dann können wir ihn unterstützen. Wir müssen ihn nicht absägen. Ich preise den Herrn, dass er uns diese Lieder, diese Beispiele gegeben hat. Gott ist wunderbar und er hilft uns zu erkennen, wie wir ihn loben können und wie wir dieses Lob miteinander hier oder in Myanmar oder sonst wo in der Welt darstellen können. Dankeschön.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.